Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wenn diese Episode ein Wohnhaus in London wäre, wer würde nebenan wohnen, Alex? Und damit starten wir direkt in den Quizmodus.
Das ist ja kein Quiz, doch eine Meinungsumfrage hier, oder? Paddington?
Nee.
Wenn es nach dir ginge.
Ja, natürlich. Das stimmt schon. Wahrscheinlich in dreifacher Ausführung.
Nee, ich weiß schon. Hier, wie war das? Downing Street? Nee.
Ah, fast.
Nicht? Okay.
Soll ich sagen?
Na klar.
Na, 221B, Baker Street.
Ach so, das ist Baker Street, ja. Das ist Sherlock dann.
Ja, Mensch. Ja. Durchweg hat da Sherlock Holmes gewohnt. Egal, ob Robert Downey zuletzt oder Benedict Cumberbatch, immer die gleiche Adresse.
Yes.
Weniger detektivisch, aber trotzdem irgendwie investigativ sieht auch der Fahrplan unserer Folge aus. Wir lüften neue Pläne von Amazon sowie Disney und bei den Trailern geraten einige Kandidaten ins Fadenkreuz. Super Mario meldet sich zurück, da wird meine Stimme direkt ein bisschen weich. Und Sci-Fi-Unterhaltung ist am Start. Und da fehlt jetzt eigentlich nur noch ein kleiner Teaser, was du, Alex, noch als Review heute mitgebracht hast.
Eine Stephen King-Verfilmung, aber nicht die, die du denkst.
Okay, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass du echt einen Spaß machst, irgendwas wirklich Nötiges, Weirdes rauszusuchen, um all meine Erwartungen zu untergraben. Ist das richtig?
Nee, wir werden sehen. Aber es war ein gutes Jahr für Stephen King-Verfilmung.
Na gut, ich bin gespannt. Manche würden es Sabotage nennen. Ich nenne es Vorfreude auf das, was du mitgebracht hast. Und für alle, die uns gerade zuhören, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, das Intro hat es jetzt diesmal schon geschafft, den Lernauftrag zu erfüllen, den wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, nach 200 Episoden gefühlt, das erste Mal. Und deswegen darf ich heute den Herrn Oberlehrer mir gegenüber präsentieren. Hallo, schönen guten Tag, Herr Ronny.
Vielen Dank für diese charmante morgendliche Schulklassenbegrüßung, lieber Alex.
Hallo, lieber Herr Ronny.
Wieso, ne? Ja, das war Engelschor gleich. Nee, ich muss tatsächlich sagen, so ein bisschen reibeisig. Kriegst du die Folge durchgestanden oder hängt dir da auch noch ein Stück weit Erkältung?
Wir werden sehen, was zuerst aufgibt. Ich weiß nicht, ob es eine anfliegende Erkältung ist, aber zumindest die Stimme hat, wir machen das ja hier nicht immer unbedingt früh am Morgen, aber sie hat scheinbar über den Tag gelitten.
Ach so, okay. Hast du schon ordentlich ein paar Whisky oder hier wieder Longshots reingezogen oder
was? Ich weiß nicht, ob die quasi Longshots. Das Ganze, die würden es vielleicht besser machen.
Ja, das glaube ich aber
zumindest
auch.
Lustiger für dich.
Ja, das kann gut möglich sein. Ich bin ganz harmlos. Ich habe mir wieder einen Tee hier neben das Mikrofon gestellt. Also vielleicht schlürfe ich ab und zu mal rum, weil ich kriege meinen komischen hier Schleim im Hals auch nicht so richtig los. Vielleicht. Also wundere dich nicht. Ich hab ja keine Katzen mehr, aber falls du irgendwie mal hier so hörst, dann versuche ich vielleicht einfach nur noch ein bisschen meinen Hals freizukriegen.
Ich hätte das jetzt gar nicht so öffentlich gemacht, weil dann hättest du sonst immer so diesen Ausflucht gehabt. So, die Katzen.
Ja, das stimmt allerdings. War ein bisschen unclever. Vielleicht schneide ich das auch einfach raus. Aber ich kündige es einfach vorher an, dann ist man einfach ein bisschen freier, weißt du, im Sprechen.
Guter Plan, ist ein guter Plan.
Denke ich aber auch.
Wir sind ja tatsächlich auch immer eigentlich total frei, wenn es um die erste Rubrik, die Ruckzuck-Reviews geht, was wir so mitbringen und vor allem wie viel wir mitbringen und trotzdem, möchtest du ergänzen?
Hat sich ein festes Muster etabliert, Fragezeichen?
Ja, ich sag einfach mal ja an dieser Stelle. Mm. Bedeutet für den mündigen ZuhörerInnen. Wir reden von Ronja 2 mitgebracht, Alex 1. Ah, okay, alles klar. Ist lange drum rumgetanzt. Ich würde es daher eigentlich auch versuchen, kurz zu halten. Wir haben einen Teaser schon bekommen von mir im Intro, aber wir wissen ja gar nicht so richtig, wo bei dir die Reise hingeht.
Mysteriös, hm?
Mysteriös.
Ich kann zumindest so viel sagen, ich habe auch eine Romanverfilmung dabei.
Ja, dann sind wir mal gespannt.
Aber das ist natürlich so vage, dass du nichts damit anfangen kannst. Deswegen kann ich auch direkt in meine erste Review heute reinstarten, Alex, wenn du das möchtest.
Tue er dies.
Ich habe mitgebracht Caught Stealing von Darren Aronofsky.
Mhm.
Zufällig schon mal bei dir über den Bildschirm oder das Kino Auswertungsdingens geflattert?
Nee, ich habe die Nummer nicht gesehen. Ich muss gestehen, Darren Aronofsky bin ich eigentlich, ich sag mal, spätestens im Streaming eigentlich also eine sichere Bank gewesen immer, aber der Trailer hat mich, und Achtung, das ist pun intended, hat mich nicht so angemacht, wie der Trailer vielleicht geschnitten war, um anzumachen.
Ich kann,
wenn du mir folgen kannst.
Ich kann fast nur so halb folgen, ja.
Na, da war schon viel nackte Haut und Verführung und attraktive Menschen.
Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf bei dem Trailer. Ich habe mir nicht nochmal angeguckt. Attraktive Menschen, ja. Durch die Bank wahrscheinlich schon. Mm. Hast du wieder einen Blick auf Austin Butler wahrscheinlich geworfen, höre ich raus. Aber
ja, ich sage
mal
ja.
Okay, das hat lange gebraucht, um neben dem Grinsen dieses Jahr noch rauszukriegen. Ich kann ja mal anfangen. Also ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger draußen, das Ding, seit 3 Monaten. Am 28. August kam Court Stealing nämlich in die Kinos. Und ja, neuester Darren Aronofsky-Film, der hat zuletzt The Whale gemacht oder man kennt ihn von Black Swan und Mother. Also eher Filme, wie soll ich sagen, schwere Filme, vielleicht ein bisschen düster, so ein bisschen emotionaler, ja, einfach.
Und meistens auch so ein kleines bisschen twisty schon auch, ne? Bemüht. Also ich bin jetzt... Mother und Black Swan waren ja schon so, dass...
Ja, schon. Also könnte man mit rechnen, dass das kommt, genau. Und wie du schon gesagt hast, der Trailer anders, überhaupt gar nicht seinem Stil entsprechend. Deswegen dachte ich ja auch, ist interessant und sieht ja super spannend aus, wenn sich jetzt so ein Regisseur mal in so ein anderes vielleicht Genre hineinbegibt. Und er hat ein großes Cast um Court Stealing versammelt. Austin Butler, wie gerade eben schon gesagt, Zoe Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber unter anderem dabei. Und es geht da um einen ehemaligen Baseballstar namens Hank. Der lebt 1998 als Barkeeper in New York und durch einen harmlosen Gefallen, er soll nämlich auf die Katze seines Nachbarn aufpassen, gerät er in eine gefährliche Verstrickung mit mehreren kriminellen Gruppen und Hank weiß dann nicht, worum es geht, muss aber relativ schnell um sein Überleben kämpfen. So, das haben wir in dem Trailer auch schon gesehen. Da spielt auch noch eine Katze eine Rolle, quasi eben schon hier thematisch angerissen, jetzt auch hier nochmal mit drin.
Ist das die Katze so das John Wick-Äquivalent zum Hund?
Nee, würde ich so nicht sagen. Also sie spielt eine gewisse Rolle. Aber nicht so wie bei John Wick, nein.
Die Katze lebt.
Die Katze lebt, so viel kann man schon mal sagen. Hätte ich auch ein bisschen traurig gefunden. Die Erwartungen waren hoch, Alex. Es ist ein Darren Aronofsky-Film.
Ja, durchaus, ja.
Es sah so nach Crime, Comedy, Action, vielleicht ein bisschen Thriller-Dingens auch aus. Und ich musste aber leider sagen, bereits in der ersten halben Stunde dachte ich so, Also entweder ist es jetzt sein Stil, oder der Film kommt einfach nicht so richtig in den Tritt. Denn ich dachte schon so die erste halbe Stunde lang, ja, es ist alles gerade ein bisschen langsam. Die Story wirkt jetzt nicht so fürchterlich komplex, dass man sich jetzt so viel Zeit in der Ausgestaltung Zeit lassen muss. Weil die Ausgangssituation ist eigentlich klar. Es gibt da Matt Smith, der hat eine sehr coole Rolle. Der spielt so einen englischen Punker, der da wohnt und eben halt dann seinen Schlüssel und Katze abgibt, damit der Kollege Butler, also die Rolle von Hank, ein bisschen darauf aufpasst und gerät dann eben, wie gesagt, in so kriminelle Machenschaften, weil sein Nachbar, wo er mit Drogendiät ein bisschen Geld unterschlagen hat und jetzt halt diverse Gruppen hinter ihm her sind. Und ich dachte, okay, wenn die Story dann so losgeht, vielleicht wird es ja noch twisty, wie du vielleicht gerade gesagt hast, aber man muss sagen, zu weiten Teilen ist die Story doch vorhersehbar. Es gibt auch bekannte Vorbilder, die immer wieder durchscheinen, wie so Guy Ritchie, ist so ein bisschen schmutzig, dreckig.
Ja. Den hätte ich noch eher erkannt dort im Trailer auch.
Ja, genau, die Charaktere um die beiden Rabbis, die eine zentrale Rolle spielen, da kriegt man direkt so auch das Guy Ritchie-Gefühl. Aber es wirkt doch ein Stück weit alles konstruiert, nicht sonderlich neu. Es gibt dann auch noch ein, zwei kleine Twists, wo ich dachte, ihr hauen mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Also es gibt sehr viele wiedererkennbare Erzählmuster und das finde ich halt besonders schwierig. Ja, wir haben am Anfang so ein bisschen Gangster, Guy Ritchie, Comedy, Snatch, Vibes haben aber so ab der Hälfte und so speziell ab dem dritten Viertel, und das fällt uns gemeinsam oft auf die Füße bei Reviews, krasse tonale Schwankungen. Also wir haben plötzlich explizite Gewalt, wir haben Morde, viel Blut, wo ich dachte auch wieder, oh je, das passt tonal gar nicht rein, wie man das jetzt plötzlich hier auf links dreht. Und das fand ich doch sehr, sehr befremdlich. Und auch, was ich gerade erwähnt habe, die Figuren um Liev Schreiber und Vincent D'Onofrio, die bringen viel Substanz mit, werden aber viel zu spät eingeführt als die beiden Rabbis. Guy Ritchie-technisch hätte man die über den ganzen Film mehr als solide halt in die Story besser reinschreiben können. Und dann, wo man sie so ein bisschen lieb gewinnt, haben sie eigentlich fast schon wieder keine Relevanz mehr in der Story. Und da waren viele Handlungsentscheidungen halt für mich nicht nachvollziehbar und dadurch hat die Spannung halt für mich halt ein gutes Stück gelitten, muss man einfach sagen. Und insgesamt, wie gesagt, Matt Smith fand ich stark, die Grundidee hatte Potenzial, wird aber ein bisschen verstolpert. Auch Austin Butlers Figur, die bleibt flach, wenig greifbar. Es gibt zwar viele Rückblenden, aber trotzdem hat es für mich irgendwie da die emotionale Nähe nicht aufbauen können. Und tonal ist es halt super unausgewogen und ich fand das Skript einfach dafür zu schwach, dass es da einfach mit den Zutaten nicht zueinander findet. Und insgesamt muss ich wirklich sagen, war ich dafür, dass es ein Darren Aronofsky-Film ist, ich sag's halt nochmal, echt ein bisschen enttäuscht. Und nicht sogar ein bisschen, ich muss sagen, und da komme ich schon zur Wertung, ich gebe dem Film 2,5 von 5 Sternen, weil ich echt nicht verstanden habe, wenn man sich in so ein neues Genre wagt, mit der Erfahrung und der Vita auch, dass man das dann so nicht zusammenkriegt. Das habe ich echt nicht verstanden. Naja.
Also du meinst mit der Erfahrung, selbst wenn man vielleicht ein bisschen in ein anderes Genre wechselt, hast du einfach das Handwerkszeug, damit es einfach zumindest noch solide wird?
Das denke ich schon. Also das hätte ich jetzt eher dem Regisseur zugeschrieben, der sagt, hey, das ist vielleicht mein Debüt oder zweiter Film oder sowas und man ist noch ein bisschen selbst in der Findungsphase. Aber hier war ich doch echt überrascht, dass das irgendwie, dass alle Elemente, Schauspiel, Inszenierung, die ganzen Storybeats gerade so ausreichen, dass du sagst, ja, okay, den kann man sich mal angucken, aber das kommt irgendwie nicht so richtig geil zusammen. Bei IMDb, da steht der Film bei einer 6,9, also erreicht nicht ganz den Box-Solide-Status.
Aber deutlich höher auch, als du ihn jetzt einordnen würdest schon.
Das stimmt, das stimmt. Ich gehe auch ein Stück weit hart ins Gericht, muss ich sagen, weil ich war echt underwhelmed. Und Rotten Tomatoes, da ist er noch ein Stück weit positiver abgeheftet worden. 84% bei den Kritikern, also ein Stück weit höher, als jetzt bei mir mitschwingen würde. Und 83% bei den Zuschauern, die sind sich da also relativ einig, waren da gut unterhalten. Aber ich dachte, uff, da wär wesentlich mehr gegangen. Und das sieht man auch ein Stück weit leider, muss man fast schon wieder sagen, im Einspielergebnis. Man geht davon aus, dass der Film so mindestens 40 Millionen US-Dollar gekostet hat. Und er steht Stand heute nach 3 Monaten Kino bei 32 Millionen Einspielergebnis. Also das war auch finanziell am Boxoffice leider keine gute Nummer.
Ja, schade. Also ich hatte den ja nicht komplett aus den Augen verloren, aber damit ist er jetzt eher weiter nach unten gerutscht im Backlog als nach oben.
Wollte gerade sagen, habe ich jetzt deine Watchlist dadurch ein bisschen torpediert?
Durchaus. Nö, torpediert nicht, aber neu sortiert, würde ich sagen.
Neu
gemischt.
Ja, ich hoffe, ich habe dir den jetzt nicht zu malig gemacht, weil wie gesagt, das Internet nimmt den positiver irgendwie in die Arme, aber ich war auch mit meiner besseren zweiten Hälfte hier auf der Couch abends echt so ein bisschen am Zweifeln, was wir da gesehen haben.
Leider.
Also schreibt's uns in die Kommentare oder Alex, bring du ihn nochmal mit. Bin gespannt, ob ich da einfach einen schlechten Abend hatte nur.
Ja.
Und nun den Ball zurück wieder zu dir geworfen.
Genau, ich habe eine Romanverfilmung mitgebracht.
Hast du gesagt.
Genau. Nee, war ja ein gutes Jahr für Stephen King und wer mich ein bisschen besser kennt, wird sich vielleicht wundern, dass ich dieses ganze Jahr über schon einen relevanten Film unterschlagen habe, der auch ein Stephen King Film ist und ich habe ihn auch heute nicht dabei, aber vielleicht haben wir das große Glück, irgendwann mal also wenn das Format das zulässt, ja, und die Zukunft uns gewollt ist, dann gibt es vielleicht eine Top 10 2025 Episode und da werde ich besagten Film dann natürlich mitbringen.
Oha.
Heute geht es um die andere Stephen King-Verfilmung. Nein, es ist immer noch nicht Running Man. Ich habe es nicht ins Kino geschafft. Es ist die andere Stephen King-Verfilmung, Ronny. Die andere Stephen King-Verfilmung.
The Long Walk.
The Long Walk.
Habe ich The Long Walk gesagt? The Long Walk, ja.
The Long Walk.
Hey, das finde ich.
Francis Lawrence.
Das finde ich doch super, weil ich dachte, du meintest die ganze Zeit The Long Walk, den du nicht gesehen hast. Und es ist noch eine Stephen King-Verfilmung, eine ältere dieses Jahr rausgekommen. Aber nee, dann ist ja alles gut, weil ich bin tatsächlich nicht davon ausgegangen, dass The Running Man bei dir schon abgehakt hätte sein können, worden wäre. Aber cool. Habe ich noch nicht gesehen, möchte ich einwerfen. Deswegen give it to me.
Dann lass uns doch das mal so aufziehen. Ich fange mal da an, wo du geendet hast, denn die Nummer ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut, was die Zahlenstatistiken angeht.
Oha.
Wie deine Review. Ich will nämlich sagen, eine 6,8 im IMDb. Nicht eine 6,9, eine 6,8. Bei Rotten Tomatoes eine 88 und 85. Kommt dir schon bekannt vor?
Ja, das hatten wir gerade, ne? Das ist sehr ähnlich, ja.
Genau, so Einspielergebnis weltweit 62 Millionen. Auch nicht die Welt.
Bei welchen Kosten?
20.
Uff. Da ist ja, uiuiui, da sind sie aber richtig schlank durchgekommen.
Das ist richtig. Und damit würde ich auch, das Ganze würde ich gerne als Kicker auch nehmen, um einzusteigen. Mhm. Denn so ein Stück weit ist das ja, auch wenn, ich meine, das Cast verhältnismäßig groß ist, ja ein Kammerspiel. Mhm. Ja, es geht ja um eine Gruppe an Teenagern, alles Jungs, die in so einer dystopischen Vergangenheitszukunft-Ding.
Parallelwelt-Dingens.
Parallelwelt-Dingens an einem jährlichen Wettbewerb teilnehmen, den Long Walk. Der ist im Prinzip wie so ein sehr, sehr gemächlicher Speed-Film. Also du bekommst quasi so einen Geschwindigkeitstracker umgeschnallt, eine Nummer zugewiesen und wenn du langsamer als, ich glaube, 3,5 Meilen pro Stunde läufst, bekommst du deine erste Warnung und dann bekommst du eine zweite Warnung. Und die dritte Warnung ist dann final. Da wird am Anfang noch so ein bisschen drumherum getänzelt, wo sogar ich und meine Frau überlegt haben, sag mal, wissen die eigentlich, was passiert nach der dritten Warnung? Weil wir haben es ja im Trailer jetzt nur schon verstanden, aber wissen die, was die Regeln sind? Die wissen, was die Regeln sind. Man redet halt vielleicht nur nicht so offensiv darüber, was die Konsequenzen sind, denn die Konsequenzen sind, das Ganze wird ja durchs Militär ausgetragen, also der Wettbewerb wird ausgetragen, er wird durchs Militär ausgestrahlt und er wird durch das Militär überwacht. Und das bedeutet, nach der dritten Warnung wirst du erschossen von einem Soldat.
Hm. Happy, happy, fun, fun.
Happy, happy, fun, fun, denn es kann ja nur einen Sieger geben. Das bedeutet, alle, die antreten, bis auf einen, sterben.
Hm.
So, das ist schon mal die Voraussetzung, die sich halt alle Teilnehmer letztlich bewusst sind. Und ansonsten ist das halt da sehr ähnlich aufgezogen, so ein bisschen wie Hunger Games, denn ich sag mal, aus jedem Bundesstaat kommt halt einer.
Mhm.
Es ist eine Tombola, für die du dich melden kannst, aber so wie sie es erklären, ist das quasi so ein, jeder meldet sich an.
Mhm.
Also es gehört halt zum guten Ton, das zu tun. Wenn du es nicht machst, bist du verpönt letztlich. So, von daher, es ist freiwillig, aber eigentlich macht es jeder, weil wenn du es nicht tust, wirst du sozusagen ein bisschen geächtet.
Okay. Also ich wäre lieber verpönt und wäre am Leben, als dass ich, glaube ich,
genau.
Weißt?
Wenn wir jetzt noch gucken, der Francis Lawrence, der hier Regie geführt hat, den kenne ich schon seit einer Weile, ne? Denn den fand ich schon cool seit seiner Konstantin-Verfilmung, also seinen ersten Langfilm-Debüt.
Mhm.
Kam ja aus so einer Musikvideo-Richtung und ist dann einigermaßen steil gegangen nach Konstantin mit diesen ganzen Hunger Games-Filmen.
Wollte ich gerade sagen, die hat er doch auch alle gemacht. Das heißt, das Thema werden wir auch sowieso heute vielleicht nochmal
ja. Und hier haben. Letztlich schlägt der Film ja eine gleiche Kerbe. Also inhaltlich ist es ja sehr, sehr ähnlich.
Mhm.
Jetzt zu Budget und Umsetzung, ne? Weil das Ganze, ich habe ja gesagt, es ist ein Kammerspiel. Das bedeutet, wir begleiten tatsächlich so eine Auswahl an Charakteren, die da auf der Straße laufen. Es gibt nicht wirklich irgendwelche Umschnitte, Rückblenden, Großkontext, der uns gegeben wird. Das passiert alles letztlich im Dialog und auf der Straße. Und natürlich verändert sich die Szenerie, aber ich sag mal, wenn sie was in den USA haben, dann ist es Land und Platz.
Mhm.
Und man benutzt halt tatsächlich auch eher dieses Setting, um nochmal, glaube ich, die Welt darzustellen, wie sie dort skizziert wird und auch beschrieben wird von den Protagonisten ein wenig.
Das heißt, einöde, verlassen, einsam.
Genau, so wie gefühlt nach dem Atomkrieg. Hatte so fast schon Fallout-eske Vibes, sie zeigen es halt, dass so wie die 70er Jahre, Industrie ist am Boden, kommt nicht wieder hoch, überall Armut letztlich. Also das ist so das Setting, in dem man sich bewegt.
Mhm.
Und das ist auch reingewoben in die Beweggründe, warum dieser Long Walk überhaupt eingeführt wurde. Aber ich will jetzt ja auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber wenn es halt den Scope nicht so groß macht, und du hast nur die Figuren, die ganze Zeit auf der Straße laufen. Wie spinnst du da einen sinnvollen Langfilmformat raus? Das schaffst du halt nur, indem du ein richtig, richtig starkes Drehbuch hast und ein richtig, richtig tolles, starkes Cast. Und ich kann erstmal freudig bestätigen, dass beides grundsätzlich hier erstmal gegeben ist. Wir haben ja als den, ich sag mal, de facto Protagonisten Cooper Hoffman.
Mhm.
Den müsstest du ja, glaube ich, als Fan von Licorice Pizza relativ gut finden wahrscheinlich. Das heimliche Highlight für mich ist aber der Protégé, den er zur Seite gestellt bekommt, David Johnson.
Aha.
Das ist, glaube ich, ein Name neben Cooper Hoffman, den man für die nächsten, ich sag mal, 40, 50 Jahre im Filmgeschäft sich merken darf.
Das ist doch der Kollege von Alien, oder nicht?
Alien Romulus hat er den Androiden gespielt und mich absolut umgehauen mit seiner Performance. Und erfreulicherweise kann ich sagen, nach The Long Walk, der Mann hat Range.
Stark.
Ja, ansonsten auch Charlie Plummer ist ja hervorzuheben, hat sich da eine sehr, sehr unangenehme Rolle ausgesucht, möchte ich sagen.
Okay.
Macht das aber auch richtig, richtig dolle stark. Er ist quasi so ein bisschen das Arschloch, der sozusagen anfängt, auch Mindgames zu spielen, um vielleicht die Runde schneller auszudünnen, möchte ich mal sagen, was die meisten nicht so super doll finden. Und ich möchte auch Ben Wang nicht unerwähnt lassen, das neue Karate Kid.
Wollte ich gerade sagen, Karate Kid.
Der ist jetzt auch aktuell Hans Dampf in allen Gassen. Und deswegen kann ich nur sagen, also dieser Film ist so ein bisschen das Who's Who der up-and-coming großen, glaube ich, nächsten AAA-Schauspieler-Generation, was die Männervertretung anbelangt.
Klingt genau, gut.
So.
Klingt gut.
Die performen das alle mega. Das Skript lässt ihnen da auch viel Spielraum, mit ihren Emotionen quasi auf und ab zu gehen. Da gibt es den großen Enthusiasmus mit, wir schaffen das. Da gibt es die absolut tiefen Lows nach der ersten Nacht, wenn es dann auch die Müdigkeit sich einschleicht, wenn es regnet, wenn du vielleicht irgendwie auf Toilette musst, diese Konsequenzen. Ich sag's bewusst, der erste Mord und was der emotional macht. Und hier möchte ich noch eine Sache nicht unerwähnt lassen. Stephen King hat in einem Interview gesagt, er hat dafür gekämpft, mit dem Studio auch, dass der Film zeigen darf, wie Teenager erschossen werden. Dass man nicht umschneidet, hatten wir, glaube ich, erwähnt.
Genau, beim Trailer, ja.
Und auch hier kann ich, weil weniger erfreulich, bestätigen, holy moly, der wird aber sowas von drauf gehalten, das ist fast schon ein bisschen zu viel des Guten.
Mhm.
Also das ist sehr, sehr explizit da, das möchte ich nie unerwähnt lassen, wer da so zart beseitet ist, das ist schon hardcore zu sehen. Und ich kam nicht umhin, tatsächlich den Schauspielern da tatsächlich den Schock einfach abzukaufen. Also es wirkt alles unheimlich authentisch, auch wenn es natürlich ein super fiktives Szenario ist. Es wirkt unheimlich down to earth. Die Charaktere wirken unheimlich nahbar. Die haben alle Schwächen, die man vielleicht mehr, mal weniger nachvollziehen kann. Ne? Da gibt es den einen, der relativ schnell krank wird, den anderen, der relativ schnell irgendwie eine Magenverstimmung hat und eigentlich mal schnell im Gestrüpp verschwinden muss. Und du darfst übrigens die Straße nicht verlassen, das ist auch nicht erlaubt.
Mhm.
Also da wird auch von den ganz schnöden Fragen, die man sich so stellt, wird nicht zurückgeschreckt, sage ich mal. Die werden beantwortet. Ne? Wie ist das zum Beispiel mit dem Stuhlgang oder mit Nummer 1, mit Nummer 2 und so weiter? Also all das wird auch beantwortet und das erdet halt diese Story so unheimlich und macht sie, glaube ich, so nahbar. Und dann kommt das Ende.
Ja.
Ich würde mal jetzt da zum Fazit springen, dass ein kleines bisschen überraschend kommt, wie es sich ausspielt. Vielleicht auch nicht, für den einen mehr, vielleicht für den anderen weniger.
Ist es denn am Buch dran oder weicht es vom Buch ab?
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Ach so.
Ich habe es nicht geschafft, vorab das Buch zu lesen. Ich habe es für die andere Stephen King-Verfilmung geschafft, aber dazu erzähle ich dir mehr in den Top 10. Und hier leider noch nicht, obwohl der Kindle bestückt ist, möchte ich sagen. Ich war aber, und das ist auch interessant, das passiert auch selten, nach dem Gucken super gehypt, das Buch noch zu lesen. Oft ist es ja so, dass du sagst, naja, jetzt habe ich den Film gesehen, war gut genug, brauche ich kein Buch mehr lesen. Naja, hier war es gefühlt andersrum. Also der Film fand ich erstmal so ansprechend, dass ich gesagt habe, jo, jetzt würde mich auch das Buch noch interessieren. Gerade weil das Ende so offen und ein Stück weit ambivalent bleibt. Es wirkt, war aber trotzdem für mich ein Stück weit angemessenes Ende. Also es wirkt wie ein Ende.
Mhm.
Es lässt aber zentrale Fragen deiner Interpretation offen. Und es hat auch einen kleinen Twist, der, wie gesagt, vielleicht für den einen weniger überraschend ist als für den anderen. Und das macht in Summe halt für mich tatsächlich eigentlich einfach einen sehr, sehr runden Film, weshalb ich das IMDb-Rating jetzt nicht so 100% nachvollziehen kann. Und wir hatten ja festgestellt, dass hier der Rotten Score, ähnlich wie bei deinem Mitbringsel, bei deinem ersten, wesentlich, ich sag mal, gutmütiger war in Summe. Und so ist hier mein Rating auch. Ich gebe super easy, ganz entspannt, ohne dass es mir den Schlaf raubt, 4 von 5.
Mhm.
Und ist für mich eine klare Empfehlung und tatsächlich auch ein Stück weit, eben weil so Kammerspiel, kleines Budget und dann aber qualitativ brillieren in den Disziplinen, die man sich auferlegt, so ein kleines Highlight dieses Jahr schon war auch.
Na, nice.
Und das sehr erfreulich ist, weil so ein Stück weit hatten wir gehofft, nach dem Trailer, dass es genau das ist. Konnte ich dich denn da motivieren, das vielleicht eher bald als spät einzuschieben?
Ach so, naja, sowieso. Also Long Walk, wie gesagt, wir waren ja beide angefixt von dem Trailer und ich warte jetzt nur noch, dass er mir irgendwie in die Hände fallen kann.
Sehr gut.
Und da hat sich jetzt auch gerade nichts geändert.
Nice. Ja, dann bin ich gespannt. Vielleicht bringst du ihn ja nochmal als Nachklapp mit.
Würde ich gerne tun.
Gebe ich zurück ins Lehrerzimmer. Komm, mach weiter jetzt.
Ja, dann komme ich zu meiner zweiten Review. Ja, ich beeile mich ja jetzt schon. Und zwar
eine Romanverfilmung, komm.
Ich habe, warte mal, doch, jetzt muss ich überlegen. Es gab eine Buchvorlage. Boah, jetzt bin ich aber schlecht vorbereitet, was das angeht. Ist ja auch egal, ich erzähle einfach weiter. Und zwar habe ich mich in der letzten Zeit mal wieder verstärkt auf Netflix rumgetrieben, wollte mal wieder ein bisschen mein Abo ausloten und habe mitgebracht etwas, was ich beim letzten Mal angeteasert habe, was du nicht gesehen hattest und ich meinte, das sieht aber gut aus. Und ich dachte, ja, das nehme ich mit. Und zwar habe ich mitgebracht Death by Lightning, eine Netflix-Miniserie, die am 6. November relativ frisch auf die Plattform kam.
Boah, ja, hast du mitgebracht? Ja, hast du,
Da hatte ich
das ist halt leider überhaupt nicht mein Metier, um ehrlich zu sein, so richtig.
Ja gut, um es mal vorwegzunehmen, um was geht's? Es geht da um quasi eine Art Porträt der Ernennung des 20. US-Präsidenten Ende des 19. Jahrhunderts. Und auch meine bessere Hälfte dachte so, oh nee, das sieht aus, politisch und schwer und sperrig. Nee, habe ich da Lust drauf? Ich so, ja komm, das ist also der Cast verspricht, dass das schon eine gute Nummer wird. Und nach der ersten Folge waren wir beide absolut into und haben es dann relativ schnell durchgeguckt.
Tatsächlich?
Ja. Kann ich so schon mal vorwegnehmen.
Was heißt denn Miniserie in dem Fall, wenn ich
kurz unterbrechen darf? Es sind 4 Episoden, eine knappe Stunde so im Schnitt.
Ah, okay, das ist ja machbar.
Ja, also kann man gut weggucken. Matt Ross hat bei allen Episoden Regie geführt, hat vor allem so bei kleineren Film- und Serienarbeiten war er da beteiligt. Aber wer mitproduziert hat, unter anderem sehr interessant, die Game of Thrones-Macher, nämlich David Benioff und D.B. Weiss, die ja zuletzt auch Free Body Problem mit auf die Plattform gebracht haben. Und was mich hier angefixt hatte, war der Cast. Also wir haben da so Namen wie Michael Shannon, der James Garfield, also den 20. Präsidenten spielt. Wir haben Matthew McFadden, der den Attentäter Guiteau spielt, Betty Gilpin, Nick Offerman dabei, Shay Wickham und. Und genau, die Geschichte wird erzählt aus der Sicht von James Garfield, wie er eigentlich durch Zufall zum Amt des 20. US-Präsidenten kommt. Und das ist eigentlich ein Spoiler, der aber quasi schon miterzählt wird. Gleichzeitig wird auch die Perspektive seines Attentäters erzählt, nämlich seines Attentäters Charles Guiteau. Und das ist ein sehr interessanter Ansatz, dass man halt, das kann ich auch schon mal ein Stück weit vorwegnehmen, eben nicht nur eine Perspektive oder die andere sieht, sondern beides miteinander verwebt. Und ich finde, und damit starte ich halt auch schon mit großen Schritten in meine Review rein, ich finde, es ist ein perfekter Spagat, der da gelingt zwischen, muss ich jetzt mal mutmaßen, historischer Genauigkeit und einfach einer hohen erzählerischen Unterhaltung, die man hier hat. Und ich glaube, was man vorwegnehmen muss oder was man halt klar voranstellen muss, ist einfach der Cast. Denn es ist jetzt, die Namen habe ich ja gerade genannt, alle spielen sehr, sehr, sehr gut. Letzten Endes aber nicht so, dass du sagst, oh, da schmeißen wir jetzt eine Trailer-Tafel rein mit Performance of a Lifetime. Aber es spricht unglaublich dafür, wie gut dieses Casting ist, weil jeder hat ein Stück weit die Rolle so auf den Leib geschrieben bekommen, beziehungsweise wurde genau passend für die Rolle wirklich der absolute passende Gegenpart gefunden. Also James Garfield gespielt von Michael Shannon. Es ist so ein ruhiger, murmelnder Idealist, der versehentlich Präsident wird. Super ruhig gespielt, integer. Wir haben Guiteau, das ist so ein Trickser, Lügner, notorisch erfolgslos, gespielt von Fedien. Wir haben noch politische Intriganten gespielt von Jay Wiggum als Roscoe Conklin und Chester Arthur, der dann später Vizepräsident wurde von Nick Offerman, bieten auch nochmal genug Futter, um eben Spannungen halt in die Story reinzukriegen. Und die Dialoge sind dann ein Stück weit eben nicht nur trocken oder historisch, was sie per se eigentlich schon nicht sind, sondern auch immer mal ein bisschen unterhaltsam, pointiert und halten eben so eine gute Balance zwischen Drama und dezentem Humor. Und dramaturgisch ist das Ganze einfach gut strukturiert, es gibt keine Längen und eben diese Zweiteilung, diese Betrachtung einmal von James Garfield, dem Präsidenten, und Guiteau, seinem Attentäter, funktioniert wirklich sehr, sehr gut und man hat ja auch ein gutes Gespür für Tempo und eben diesen narrativen Bogen bewiesen innerhalb dieser 4 Folgen.
Aber wie funktioniert denn das, um diesen Anfang, Mitte, Ende zu einem befriedigenden Ende zu führen dann auch? So, wenn du ein Stück weit weißt, wie es ausgeht oder also endet es mit dem Attentat oder also wie kriegst du, weil also die Geschichte der Vereinigten Staaten endet ja nicht. Weißt du, was ich worauf hinaus will?
Ja. Also wie? Ich kann es nachvollziehen. Und wir hatten auch die Diskussion, ist es jetzt eigentlich doof, dass wir vorher schon wissen, um was es geht und wie es ausgeht. Und ich bin zumindest zu dem Schluss gekommen, du kannst es, glaube ich, nicht verheimlichen, weil wenn du das verheimlichen willst, dann hättest du diese Figur, wie du sie porträtiert hast von Guiteau, dem Attentäter, glaube ich, nicht so präsent in die Story einweben können, weil du vermutlich, weiß ich nicht, es nicht so hättest ausspielen können, dass du nicht so oder so irgendwann gewusst hättest, dass es darauf hinausläuft. Mhm. Und es ist jetzt nicht der große Cliffhanger-Staffelfinale, sondern es wird auch noch ein gutes Stück danach erzählt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat. Ja, das meine
ich halt, ne? Wie kriegst du, genau, und aber fühlt sich das dann an wie ein Ende?
Ja, es fühlt sich definitiv an wie ein Ende, weil jeder Charakter eigentlich für sich und alle anderen Charaktere ihren Story-Arc gut abgeschlossen bekommen. Das passiert bei ein, zwei Charakteren natürlich noch mit Texttafeln am Ende, wo noch ein bisschen in der Retrospektive porträtiert wird, wie sich die jeweiligen Personen historisch entwickelt haben. Aber schon bevor der große Abspann kommt, wird bei vielen Charakteren auch so das Fenster einfach geschlossen. Und du gehst mit dem guten Gefühl raus, dass du dieses Stück Geschichte jetzt wirklich unterhaltsam, aber unter Dach und Fach erzählt bekommen hast. Und da jetzt nicht rausgehst und sagst, ja, war eigentlich für nichts, hat sich auf nichts ausgewirkt, etc. Sondern das hast du eben genau nicht.
Nicht schlecht.
Audiovisuell fand ich sehr interessant, muss ich nochmal nachlesen. Es wurde komplett in Ungarn produziert, was mich ein bisschen überrascht hat.
Natürlich wurde es das.
Ja, war wahrscheinlich ein bisschen dem Budget geschuldet, habe ich aber nicht rausgekriegt, wie viel sie ausgeben durften.
Weniger.
Weniger wahrscheinlich, siehst du aber der Produktion gar nicht an. Es wirkt wirklich sehr authentisch. Wahrscheinlich haben sie wegen den alten Gassen, alten Gebäuden viel dann auch in im Ostblock so ein Stück weit gedreht. Du kannst wahrscheinlich digitale Erweiterungen und Setpieces erahnen, aber ich finde, das haben sie super kaschiert und die Sets, die sie gebaut haben, die Indoor spielen, das siehst du ihnen sowieso nicht an. Kostüme, Ausstattung sind echt brachial, da gibt es halt nichts, wo man irgendwie zweifeln oder dran rummöppern könnte. Also es ist ein sehr, sehr stimmiger audiovisueller Eindruck. Und insgesamt, wie gesagt, das Cast ist einfach on point, finde ich. Es ist kurzweilig erzählt, es ist gut durchdacht. Es ist kein mega twisty irgendwas, Neuerfindung von irgendwas. Aber es ist einfach stark gespielt, super unterhaltsam und in 4 Stunden halt irgendwie über 4 Abende, wenn man will, halt gut weggeguckt. Und es ist kein Meisterwerk, aber nachhaltig war ich dann schon ein Stück beeindruckt, wie sie das gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht so ein bisschen als Anthology-Serie nochmal weiterspinnen können. Ja. Ich meine, ich könnte garstig sein, es wurden genug Präsidenten der USA irgendwie umgebracht. Da geht schon noch was. Und insgesamt gebe ich halt gut und gerne 4 von 5 Sternen mit, weil, wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, es ist kein super Ding, was man jetzt auf den Podest heben muss. Aber es ist absolut eine klare Empfehlung, mal reinzugucken. Man lernt ein bisschen was, ist gut unterhalten und ist einfach ein guter Schnitt.
Ja, klingt gut. Also das ist tatsächlich dann dafür bei mir ein bisschen reingerutscht.
IMDb hilft dir vielleicht auch noch. Da steht das Ganze bei einer 7,7. Also schon Richtung 8 geht's da. Mhm. Also mehr als bocksolide. Rotten Tomatoes natürlich immer ein bisschen irgendwie euphorischer. 90% bei den Kritikern, 86% auch noch bei den ZuschauerInnen. Ja, also auch da gibt's genug Lorbeeren. Ja. Und genau, also falls du die Zeit hast und das mal einspielen kannst, mach's auf jeden Fall. Lohnt sich. Hat Spaß gemacht.
Ja, cool. Vielen Dank fürs Mitbringen.
Bitte gerne.
Habe ich nicht mit gerechnet.
Ja.
Cool. Ja, dann hätte ich gesagt, haben wir die Ruckzuck-Reviews im Kasten. Und dann steht als nächstes hier bei mir Releases.
Genau, ich versuche mal auch schnell meine Lippen zu befeuchten. Habe ich getan. Soll ich direkt weitererzählen?
Tue er dies.
Indem wir mal gucken, was so die nächsten Tage und Wochen noch so rauskommt. Und das, ich starte mit einem kleinen Recap auch und bleib bei Netflix hängen. Kam letztens schon in die Kinos und jetzt am 21.11. kam es auch auf die Plattform Train Dreams. Muss ich aufpassen, wie ich es ausspreche, mit Joel Edgerton und Felicity Jones. Auch eine Novellenverfilmung, also Romanverfilmung.
Von mir aus.
Hot or not, Alex? Da geht's quasi um Gründer.
Not? Ja, der Trailer hat mich so gar nicht abgeholt.
Schwermütig, oder?
Ja. Das ist mir zu artsy gewesen, schon im Trailer.
Ja, das sah sehr artsy aus, aber ich könnte mir auch da vorstellen, mal reinzugucken. Jetzt bin ich halt so im 19. Jahrhundert-Swag drinne. Warum denn nicht? Warum denn nicht, Alex?
Warum denn nicht? Ja, genau. Und danach erstmal Red Dead einschieben.
Ja, auch gut möglich, genau. Also geht da um irgendeinen Bauern oder irgendwie Siedler, ne, in den USA. Und die Eisenbahn kommt und bringt Neuzeit und Wohlstand oder vielleicht wirft alles um disruptiv. Genau. Hoffentlich hat es jetzt ein bisschen mehr Lust gemacht für die es interessiert hat. In die Zukunft geschaut, 27.11., da kommt nach 8 Jahren ein Film, wo endlich mal wieder Daniel Day-Lewis mitspielt, der ja schon mehrmals gesagt hat, er geht in Rente. Anemone oder Anemone auf Englisch, who knows, unter anderem Sean Bean noch dabei. Auch Trailer, super sperrig. Manche Leute sagen so, der Film trifft es nicht so richtig, obwohl halt Daniel Day-Lewis da mitspielt. Hot or not?
Für mich erstmal not, auch wenn Bilder, da fand ich zum Beispiel die Bilder spannender, interessanter, aber auch da wahrscheinlich zu artsy. Trotzdem wurde mir suggeriert, dass es mehr Plot gibt.
Ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Ist bei mir auch leider erstmal not.
Ja.
Gleicher Tag Roofman mit Channing Tatum, Kirsten Dunst. Da hatten wir auch schon den Trailer hier in der Trailer-Rubrik dabei. Fand ich eigentlich ganz süß. Würde ich sagen hot von meiner Seite.
Streaming hot. Würde ich mal präzisieren wollen von meiner Seite.
Ja, ich lasse es mal nebulös einfach bei Hot. Ja, geht ja um einen Typen, der aus dem Gefängnis ausbricht und sich dann irgendwie eine Zeit lang im Toys R Us versteckt. Gleicher Tag, ist echt ein voller Tag, der 27.11. Zoomania bzw. Zootopia 2. Hot or not?
Ja, naja, da müssen alle anderen ja automatisch in Deckung gehen, so ein Stück weit. Ja, für mich Hot, Aber vermutlich wird es halt auf Streaming hinauslaufen. Wir hatten ja Zoomania, Zootopia 1 bescheinigt, dass er ganz cool war. Mhm. Oder sehr cool war. Von yes. daher wäre ich hier automatisch dabei.
Bin ich aber auch. Autohot. Auch im Kino. Marco. Marco habe ich einfach mitgebracht. Von Hanif Adeni. Ein Film aus Indien, der brutalste indische Film aller Zeiten sein. Ol. Und der wird auch nicht zurückgeschreckt, habe ich schon gelesen, im letzten Filmdrittel irgendwie schwangere Frauen und kleine Kinder irgendwie sehr explizit in den Filmtod zu buxieren, wo ich dachte,
Steigert jetzt nicht die Motivation, um
ehrlich zu sein. Das soll mich jetzt ins Kino locken? Wollte ich einfach mal mitbringen, kurz als Mini-Diskussionsgrundlage. Aber ich höre auch schon bei dir raus.
Ich muss gestehen, das indische Kino ist jetzt nicht das, wo fühle ich mich jetzt nicht automatisch angesprochen. Zumindest mal so.
Und das ist wahrscheinlich dann extra nochmal ein Downer da abzulehnen, gehe ich von aus.
Yep.
Fand ich auch sehr merkwürdig, sage ich erstmal not. Sorry dafür. Und weiter geht's. Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, die Kinoauswertung, bevor das neueste Ding mit Daniel Craig von Rian Johnson hier auf die Netflix-Plattform kommt. Streaming-Hot nehme ich an bei dir.
Es ist Auto-Hot, Streaming-Hot. Ja, ich muss deswegen 2 Wochen eher nicht ins Kino rennen, aber ja, ganz fest im Kalender markiert.
Bei den zweiten Knives Out ja nicht so stark, aber ich werde mir den dritten auch wieder geben. Ja, gut, dann schauen wir mal, was der dritte bringt. Und auch noch 27.11., wir bleiben bei Netflix, Stranger Things, Staffel 5.
Yep.
Finally, Alex.
Bist du da noch? Staffel 5, Part 1, um ganz genau zu sein. Ja, ne? Darfst du nicht unterschlagen bei den Leuten. Nicht, dass die denken, sie können hier, so wie es früher vielleicht war, die ganze Staffel gucken und durchbingen.
Das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Der zweite Teil kommt Mitte Dezember, glaube ich. Und das große Finale soll ja, glaube ich,
sogar Weihnachten.
Weihnachten?
Oder, dachte ich. Und das große Finale zum
Neujahr
zu Silvester.
Ja, und ich krieg das dann eigentlich eine Kinoauswertung? Habe ich gar nicht gelesen, weil das soll
ja letzte Episode kommt ins Kino auch, ja.
Ah, okay, abgefahren.
So war das, glaube ich.
Wird nochmal richtig die Kuh gemolken.
Aber ich bin mir nicht sicher.
Irgendwie sowas. Also, wir sind die Profis, wir haben die Infos oder auch nicht.
Ah, ich finde es anstrengend, dazu am Ball zu bleiben, wie genau jetzt dann Netflix ihre Release-Schedules macht. Das ist gefühlt bei jedem großen Highlight ein bisschen anders. Aber ja, klar wird es geguckt, ne? Wir haben 4 Staffeln mitgefangen.
Ja.
Und die Trailer suggerieren ja schon durchaus, dass es einigermaßen dick wird.
Bin gespannt. Und dann lass uns noch kurz gucken auf den 4.12. Stromberg, neuer Film, kommt in die Kinos.
Uff.
Ach. War nie meine Baustelle. Und dieser Trailer, ich habe mal reinguckt, der ging mir gar nichts ab. Weird.
Schwierig, ja.
Weird. Also eher not.
Not, ja. Achso, okay. Trigger. Not.
Danke. Auch am 4.12. Eternity. Noch ein bisschen Sprachkunde auch dabei. Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner werden alle ins Jenseits buxiert und müssen dann irgendwie eine halbromantische Dreiecksbeziehung ausleben.
Genau. Und sie muss sich entscheiden.
Sie muss, glaube ich, entscheiden, mit wem sie dann ins Jenseits geht.
Ja. Neuer Mann oder alter Mann.
Hat mich ein bisschen erinnert an Bis zum Horizont. Soll die zweite Hälfte auch sehr melodramatisch werden?
Weiß ich nicht. Kann kein gutes Ende haben. Weil, also das ist...
Weiß ich auch nicht. Ich sag erstmal
not. Nicht, als, macht.
Hat mich nicht angesprochen, leider.
Mich auch nicht.
Okay, dann noch ein Not. Wo ich mich sehr drauf freue, auch am gleichen Tag, Sentimental Value, der neueste Film von Joachim Trier. Da war ich ja großer Fan von A Worst Person in the World mit der Renate Reinswe. Hat er jetzt wieder am Start. Noch dazu aber Stellan Skarsgård und Elle Fanning. Bisschen so Meta-Ebenen-mäßig spielen die hier Hollywood-Regisseure. so ein Stück weit. Sah gut aus. Ein bisschen mixed jetzt, Englisch und Landessprachen mit drin. Fand ich gut.
D'accord.
Hast du noch nachgeholt eigentlich Worst Person in the World? Nee,
tatsächlich noch nicht, aber steht relativ weit oben auch, weil der Trailer für Sentimental Value mich auch angesprochen hat.
Nice, finde ich gut. Also bei mir Auto-Hot würde ich versuchen, relativ schnell reinzuschieben, wenn ich ihn irgendwo kriege oder sehen kann. Auch noch mitgebracht, einfach zur Info, Five Nights at Freddy's Teil 2, whatever. Hast du den ersten gesehen? Kannst du damit was anfangen?
Nein, auf keinen Fall. Ich habe weder den ersten gesehen, noch habe ich eines der Spiele gespielt. Aber es gibt einen zweiten Teil, also müssen die ja irgendwas richtig machen.
Scheint so, ja. Josh Hutcherson ist auch wieder mit dabei, aber keine Ahnung. Den ersten hatte ich schon gesagt, gucke ich mir vielleicht an, nie nachgeholt und jetzt der zweite.
Nee.
Aber hey, ich habe es nicht erwähnt, überhin, ne? Das ist doch toll. Und damit kommen wir einfach mal unverblümt zu den Neuigkeiten, würde ich sagen, Alex.
Genau. So, wie hast du es denn in deiner Teenie-Zeit mit Stargate gehalten, lieber Ronny?
Ja, Stargate war mega.
Ja, hast du geguckt?
Ja, klar. Also halt, stopp, den Film, ne?
Mit den Serien konnte ich... Den Film, Roland Emmerich-Film.
Ja.
Mhm, Auto Kurt Russell und so. Ja, auf jeden Fall.
Aber die Serien, da war ich komplett raus.
Genau, dann kam ja aber eine Serie, genau, mit 36 Staffeln zu je 375 Folgen pro Staffel.
Und dann Spin-offs mit Atlantis und so, Schubidu.
Korrekt, die waren noch nicht inkludiert in meiner Aufzählung.
Okay, das tut mir leid, ja.
Genau. Also ja, war ich dann auch raus ein Stück weit, aber da gab es ja eine krasse Gefolgschaft, ansonsten hätte es ja nicht so viele Staffeln gegeben und da sind ja auch Die-Hard-Fans und Cons, die immer noch gefühlt abgehalten werden und tralala. Und jetzt hat Amazon gesagt, weißt du was, wir haben mal wieder Zeit, lass doch nochmal durchstarten mit einer neuen Serie, die wir ordern.
Ja, neue Serie, das ist ein bisschen abgefahren.
Habe ich nicht kommen sehen, muss ich gestehen. Also es ist halt insofern spannend, als dass es ja quasi Prime bedient sich sozusagen aus dem Portfolio von MGM, also von Metro-Goldwyn-Mayer, was sie ja gekauft haben für viel Geld. Und keine Ahnung, wir sind gespannt. Sie haben da jetzt einen sehr interessanten Ansatz gewählt, die Leute dafür abzuholen, indem sie so ein 6-Minuten-Interview Videokonferenz-Teaser hochgeladen haben, habe ich auch nicht so richtig verstanden. Es sollte sicherlich eine Hype-bildende Maßnahme sein.
Hype-bildende Maßnahme?
Ich sag mal, ich habe es zur Kenntnis genommen. Und wir melden uns spätestens wieder, wenn es ein Cast-Announcement und oder Trailer gibt, hätte ich gesagt.
Ja, also wenn es Richtung erster Film geht, okay, dann könnte ich mich dafür interessieren, aber wenn es in Richtung dieser...
Nee, es wird eine Serie.
Ja, ich meine vom Stil, so Optik, audiovisuell und auch wie es erzählt wird, aber wenn es wie die letzten Szenen sind, die ich da gesehen habe, diesem Hochglanzstudio BC-Movie-artigem Eindruck, dann bin ich da, glaube ich, relativ schnell raus.
Kann ich verstehen. Weißt du denn, ob der Stargate-Film von Roland Emmerich Oscar-prämiert gewesen ist, lieber Ron?
Jetzt hast du ja auch eine Überleitung gebaut, die ist ja, da komme ich ins Schwitzen. Das ist eine exzellente Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas mit Special Effects ging vielleicht, maybe? War da nicht auch so Terminator-like, irgendwas mit Morphing, Shubidu?
Ja, ich kann dir aber sagen, leider nicht für einen Oscar nominiert gewesen, entsprechend auch keinen gewonnen. Aber da war auf jeden Fall, dafür, dass er von 94 ist, wohlgemerkt, ne, war da schon relativ viel aufwendige Visual Effects dabei. Ist also leer ausgegangen. Und bis zuletzt gab es da so einen großen Hollywood-Schauspieler, eine Institution möchte man sagen, der auch immer noch auf seinen Oscar gewartet hat, der nominiert war diverse Male und manche würden sagen, vielleicht wurde hier und da auch gesnappt.
Mhm.
Ich spreche von Tom Cruise.
Oh, wow.
The Running Man, the true Running Man.
Sorry, ich war gerade abwesend, musste überlegen, ob das eine der längsten Überleitungen ever in unserer Podcast-Geschichte war. Aber stark,
ja,
fand ich stark. Aber wir sind bei Tom Cruise.
Genau.
So, hat er nie einen Oscar bekommen und nu?
Genau. 3 Oscar-Nominierungen übrigens.
Dabei?
Zweimal als Hauptdarsteller, einmal als bester Nebendarsteller. Nur mal so nebenbei.
Mhm.
Und jetzt hat er einen bekommen. Aber eher so ein bisschen...
Aber es sind doch gar keine Oscars, Alex.
Nein, aber es gab die Governor Awards. Die vergeben ja auch Oscars, Ehren-Oscars. Auch eine große Veranstaltung, wird aber nicht so publik übertragen. Und da hat er mit viel Klimbim und
Emotionen.
Tollerei hat er seinen Ehren-Oscar in Empfang genommen. Die Frage in deine Richtung, zu Recht oder nicht?
Ah, das erwischt mich jetzt tatsächlich ein bisschen so aus dem Left Field, auch wenn ich wusste, dass wir darüber reden. Aber erstens wusste ich nicht, dass man Oscars auch außerhalb der Oscars bekommen kann, habe ich so noch nie wirklich mitgeschnitten.
What? Nicht? Ja, ganz oft haben doch schon Schauspieler oder andere Kreative für ihr Lebenswerk einen Oscar erhalten.
Ja, aber ich dachte, das war dann irgendwie so eine Woche davor oder eine Woche danach oder sowas bei den eigentlichen Oscar-Veranstaltungen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ein Stück weit die Hintergrundgeschichte war ja, dass er sich super krass für Kinoauswertung einsetzt. Haben wir ja bei Top Gun Maverick gesehen. Ewig, 2 Jahre verschoben das Ding, damit es nicht zu Corona untergeht und sowas.
Yes.
Also finde ich alles gut, finde ich alles stark. Ich sag mal so, vielleicht hätte man ja noch irgendwie doch nochmal 10 Jahre warten können oder so. I don't know. Wäre das ein Ansatz gewesen? Weil auch dieses ganze Scientology-Ding, ja, ich weiß, da sollte man jetzt keinen irgendwie... Ja. Nachbewerten, aber das schwingt ja auch immer so ein bisschen mit, ne? Dieses Schwurbelei-Thema.
Ja, also genau. Also er hat ja viel fürs Kino als Ganzes gemacht, auch für die Action, ne? Für Stunts.
Ja.
Hat er, glaube ich, auch die Boundaries gepusht. Also ich glaube, sein Einfluss in Hollywood ist, den kann man nicht abstreiten, aber da schwebt halt dieses permanente Damoklesschwert drüber und ich bin bei dir, wenn, dann gerne so in 10, 15 Jahren vielleicht. Oder wegen mir posthum, weiß ich nicht, aber so ist es halt.
Oh.
Naja, weißt schon.
Ja, verstehe. Aber okay, er hat ihn bekommen und jetzt heißt es, er darf damit leben, wir müssen damit leben und Checkmark.
Ganz genau. So kann man das stehen lassen. Und dann würde ich jetzt gar nicht lang verzagen und direkt in die Trailer einsteigen, wenn das für dich okay ist.
Das ist super. Also sag mal noch herzlichen Glückwunsch, Tom Cruise, und wir gucken jetzt in die Trailer rein.
Glückwunsch, genau. Ja, du hast es im Eingang angeteasert, ich habe den auf die Liste gepackt. Und zwar haben wir den ersten Trailer für Super Mario Galaxy Movie, heißt das Ganze. Ja, nicht Super Mario 2, sondern Super Mario Galaxy. Und damit wir es nicht verwechseln, mit einem der beiden Nintendo-Spiele, die es da gibt, die genauso heißen, Movie dahinter.
Ah.
Gleiches Cast. Es gibt eine neue Figur, die eingeführt wird, die es in den Spielen schon länger gibt, die wir jetzt das erste Mal sehen. Und wird gesprochen von Brie Larson. War ein Big Deal für irgendwie manche Leute. Ich mag die Figur und bin gespannt. Hast du denn eigentlich wir hatten über den ersten Teil ja ausgiebig gesprochen, ne? Du hast den gesehen, oder? Wir fanden den ja beide eigentlich ganz gut, oder? So, solide, sage ich mal, wegen mir.
Ich glaube, solide trifft eher in den Bereich okayisch hinein, driftend.
Ja.
Weil ich muss tatsächlich Stand heute im Jahr 2025 sagen, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was in diesem Film ging.
Fair enough. Bei mir ist Jack Black hängen geblieben, der eine geile Bowser-Performance geliefert hat, einfach da auch mit dem Piano und so. Das ist tatsächlich kleben geblieben. Und Chris Pratt, also dass Mario jetzt reden kann, ist bei mir auch so ein bisschen hängen geblieben.
Mhm.
Ansonsten bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, Rosalina, Brie Larson, ist eine coole Figur. Ich mag die Galaxy-Spiele, die waren wirklich ganz großartig. Da hat man ganz viel DNA im Trailer schon gesehen. Und ich meine, Illumination lässt sich da animationsmäßig nicht lumpen. Das sieht halt allererste Sahne aus, brauchen wir nicht drüber sprechen. Mhm. Und vermutlich wieder ein Milliardengarant. Und von daher werden die Filme schön weiter rausdrücken. Und wir haben noch Zeit bis 3. April 26 und dann kommt die Nummer ins Kino.
Gelddruckmaschine, könnte man jetzt sagen.
Du sagst Gelddruckmaschine, ich sage, wir haben den ersten Teaser für Moana. Oder Vaiana im Deutschen. Und dann sagst du, Moment, den gibt's doch schon. Und dann sage ich, ja. Und dann sagst du, meinst du den zweiten Teil? Und dann sage ich, nein, ich rede von der Realverfilmung, die nächstes Jahr rauskommt.
Mhm,
mh. Und den ersten Teil von 2016 oder 18 oder wann er kam, neu interpretiert, wäre vielleicht schon fast zu viel des Guten.
Aber wie auch immer, diesen Dialog würde ich approven. Ja, finde ich gut. Den würden wir so führen, ja.
Genau, so. Ich habe den Teaser gesehen. Mehr ist es nämlich noch gar nicht. Man sieht nicht mal The Rock. Also Dwayne Johnson.
Nur von hinten, ins Wasser springend.
Seine eigene Person, die er gevoiced hat in dem Animationsfilm, hier auch spielen kann, weil er die Physis mitbringt. Ja, hat Rekorde gebrochen, der Teaser, irgendwie 182 Millionen Leute in den ersten, weiß ich nicht, 24 Stunden oder sowas. Also da scheint ein Markt zu sein. Ich kann es aber nach wie vor nicht verstehen. Ich konnte es schon bei den Remakes von 50 Jahre alten Sachen nicht verstehen. Ich kann es noch weniger verstehen bei den Remakes von so 10 Jahre alten Sachen. Siehe How to Train Your Dragon, da hatten wir die Nummer auch. Aber ich sag mal, die Einspielergebnisse geben dem Ding recht, ne? So, und wenn ich mir die Trailer-Views angucke, dann wird auch das, du hast es gerade schon gesagt, 9. Juli 26, Disney weiter zementieren als Gelddruckkönig.
Man muss sagen, es gibt in den Kommentaren, kann man bei YouTube lesen, dass manche schon sagen, ah, Respekt an Disney, dass sie die Kommentarfunktion aktiviert gelassen haben. Sie haben aber zumindest die Daumen-herunter-Funktion deaktiviert. Man sieht nicht, wie viele Leute diesen Trailer nicht gut finden. Da gibt es ja immer so ein bisschen Rage auf den Dingern.
Ja, ich meine, immerhin wurde das Cast authentisch gecastet, sage ich mal. Ne? Also die Schauspieler, das sind Natives und so, das ist cool. Und da ein bisschen Exposure drauf zu kriegen, das finde ich auch nett. So, wenn man dem was Positives abgewinnen möchte, bin ich diesen Fakten nicht abgeneigt.
Mhm.
Ich brauche den Film aber einfach nicht.
Habe ich auch nicht ganz verstanden. Bis jetzt sind die Live-Remakes ja auch gar nicht so gut im Schnitt angekommen, außer für Hardcore-Fans oder einfach, die es jetzt halt einfach mal so nachmittags halt noch mitgeben.
Und der Original Moana oder Vaiana ist halt einfach ein guter Film.
Kann ich nicht beurteilen. Da hatte ich schon keine Aktien drin, habe es nicht gesehen. Deswegen kann ich jetzt auch hier so gut wie gar nicht mitsprechen und bin da auch ein Stück weit raus.
Yep, guter Film. So. Bis beim nächsten wieder drin.
Beim nächsten bin ich drin, habe ich hier extra mit auf die Liste gekleistert und ist ein bisschen atypisch für die anderen Trailer, die wir heute mitgebracht haben. Man kann zumindest sagen, hey, das ist mal eine der wenigen originellen Ideen heute hier bei den Trailern, neben großen Franchises, und zwar Atropia. Das ist ein Film unter anderem mit der Alia Shawkat. Die hat eher so kleine Rollen bis jetzt gespielt. Ich habe den Film einfach mitgebracht, weil ich an sich den Trailer schon sehr, sehr charmant finde. Ich weiß nicht, wie er dann komplett als Filmlänge oder als eigenständiger Film funktioniert. Aber es geht hier um, ja, wie soll man es eigentlich sagen? Es ist eine Militärsatire und es geht um eine simulierte Kriegsumgebung. Was ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt, wird im Trailer sehr schön porträtiert, dass man anscheinend in den USA irgendwo in der Wüste halt wirklich so ein kleines afghanisches oder whatever Städtchen, Dorf nachbaut, wo US-Militärs simulieren geschult können,
wird, ne?
Geschult wird, aber wirklich anhand von echten Umgebungsparametern und dann wirklich da so ein kleines Dorf von Schauspielern bewohnt wird, die Leute dann teilweise angreifen oder simulieren sollen, wie sie in so einer Situation, Kriegssituation damit umgeht. Also nicht irgendwelche Puppen oder einfach nur starre Ziele, sondern wirklich ein großes Konstrukt an Schauspielern und so ein bisschen Truman-Show-mäßig für die US-Marines oder Soldaten, dass sie da schauspielern können. Und wird ein bisschen satirisch aufgezogen, geht darum, dass sich eine der SchauspielerInnen dann auch mit einem US-Militär oder mit einem Soldat verliebt und deswegen das ganze System so ein bisschen ins Wanken bringt. Aber ich fand den Trailer super charmant, ein bisschen witzig, ist vielleicht auch so ein bisschen Dramedy und wie gesagt, ich fand den handwerklich einfach gut gemacht, ein bisschen flapsig, deswegen weiß ich nicht, ob er da 90, 100 oder wie lange er geht, Minuten dann auch gut funktioniert, aber ich bin gespannt und würde ihn mir gerne auf die Watchlist ein Stück weit nach oben setzen. Weiß noch nicht, wann ich ihn gucken kann, weil es steht nur ein US-amerikanisches Release für den 12. Dezember fest. Yep. Deutschland habe ich nichts gefunden.
Nee, dito, habe ich auch nichts gefunden. Ich meine, Alia Shawkat kenne ich von Arrested Development noch, The Good Old Times. Sehe sie gerne. Der Humor hat ja nichts für mich getan tatsächlich in dem Trailer, also hat einfach leider nicht so richtig funktioniert, außer so ein oder zwei Szenen vielleicht. Es sieht harmlos aus, aber ist auf jeden Fall zumindest vom Szenario her mal was Frisches, da bin ich komplett bei dir, ja, mal was anderes einfach.
Ja, du hast so ein bisschen die Vibes mit oder von Männern, die auf Ziegen starren, so ein bisschen so die Richtung vielleicht. Ja, also 12. Dezember USA, vielleicht kommt er auch wieder bei Amazon Prime in die Hintertür oder wir kriegen ihn irgendwo anders wieder unauffällig reingespült. Ich würde versuchen, ihn mitzubringen, wenn ich ihn irgendwo sehe.
Und was wir auch noch mitgebracht haben, ist den neuen von Gore Verbinski mit Good Luck, Have Fun, Don't Die. Das ist der Filmtitel, wird auch, weil er lang ist und kompliziert ist, mehrfach erwähnt im Trailer.
Guter Ratschlag fürs Leben, würde ich sagen.
Insgesamt auf jeden Fall, ja, Hauptdarsteller Sam Rockwell, ansonsten in Nebenrollen Hayley Lou Richardson, Juno Temple, sehe ich auch immer gerne seit Ted Lasso, Zazie Beetz, buntes Cast, super abgefahrener Trailer, muss ich sagen, super für einen hoffentlich super abgefahrenen Film.
Ja.
Also wenn der Film es schafft, die Vibes einzufangen, die der Trailer vermitteln lässt, dann würde ich sagen, count me in.
Was hast du denn gesehen in dem Trailer?
Alles und nichts, weiß ich nicht. Also ja, was hast du denn gesehen? Kannst du es in Worte fassen?
Ich glaube, ich habe da ganz viel Mitchells vs. The Machines gesehen.
Aber das ist nicht animiert, die haben sich ja hier Auflagen, Limitierung der Realität auferlegt, so rum vielleicht.
Ja, also da ist glaube ich auch, wie du es gerade anreißen wolltest, noch ganz viel anderes Zeug drin, was man so schon mal gesehen hat.
Yep.
Und ich konnte für mich das Genre nicht ganz fassen. Ist jetzt so ein bisschen auch
Same.
Satire, Sci-Fi. Zum Schluss wird es ein bisschen weird. Es ist auch ein bisschen Grusel und ein bisschen Horror und sowas.
Es ist auch durchaus VFX-lastig.
Ja, kann der Verbinski ja auch. Aber wo es letztendlich hingeht, schlussendlich?
Ich habe keine Ahnung, aber das ist, glaube ich, einer der Gründe, weshalb ich den Trailer gut fand. Weil er hat mich angemacht und ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, wenn ich jetzt ins Kino gehen würde.
Er spoilert
halt fast
zu hart.
Genau, ich möchte fast nichts mehr sehen jetzt. So Richtung zweiter Trailer, Final Trailer.
Ich musste vom Production Value, aber das ist wahrscheinlich ein schlechter Vergleich, ein bisschen an Death of a Unicorn denken. Da dachte ich auch, wird wahrscheinlich richtig gut, aber war dann auch so, ah, da waren ein paar Spratzer drin, wo er quasi ein bisschen Audience dadurch ein bisschen versperrt hat. Aber
ja, also für mich ist es der Trailer in Kombination mit Verbinski, gibt man eine Chance. In Kombination mit dem coolen Cast, gerade Sam Rockwell sehe ich super gerne.
Ja.
Wäre ich dabei, leider auch hier, 2026, ja.
Kein deutsches Kino-Release.
Ja. Weiß ich nicht. Kino-Release überhaupt? Wir werden sehen.
Definitiv, glaube ich schon, wird auf jeden Fall kommen. Also da habe ich keine Bedenken, dass der nicht ins Kino kommt. Außer
aber
jemand kauft
nicht mit einem besseren deutschen Titel.
Mindestens mit einem Untertitel, Alex. Auch wenn der auch nur Englisch ist. Oder englischer alternativ deutscher Titel. Was weiß ich. Wie ist es denn beim nächsten Film? Ich meine, läuft jetzt auch nicht wie Butter gerade irgendwie in meine Bauchnabel. Probier du mal. So kompliziert ist es hier nicht.
Genau, unser letzter auf der Liste ist The Hunger Games, Sunrise on the Reaping.
Zu Deutsch, glaube ich, das Buch als Vorlage, ein Tag bricht an, einfach nur. War ein relativ unspektakulärer deutscher Titel, glaube ich.
Ich habe keine Ahnung, was der deutsche Titel ist,
mein lieber
Ronny.
Ein Tag bricht an, der Tag erbricht, irgendwie sowas. Da war es wieder.
Ja, der neue Hunger Games, gibt wieder einen.
Ja, und? Hast dich gefreut? Endlich jetzt? Wird dein Wunsch dir von den Lippen abgelesen?
Ich sag mal so, ich war ein Stück weit raus bei den letzten Filmen, leider. Obwohl es Francis Lawrence ist, der, by the way, hier auch Regie geführt hat. Hey,
da haben wir wieder
Mensch. Longwalk.
Ja,
congrats.
Hello again.
Auch hierfür. Genau, hello again. Aber ich muss ja sagen, auch wenn das Schema mittlerweile bekannt ist, ich muss gestehen, der Trailer, der war ganz gut gemacht, um ehrlich zu sein.
Der sah groß aus auch.
Der sah groß aus. Ich fand den Einsatz vom also das Audiovisuelle, der Tonschnitt, hat mich irgendwie abgeholt, also ist schon so ein kleiner Hype-Trailer, ne? Der bockt einen schon so ein bisschen hoch.
Mhm.
Schafft auch sehr erfolgreich. Und ich würde hier einfach den Teil einsetzen, den ich dir für das Up-and-Coming AAA-Cast erzählt habe für The Long Walk. Das trifft hier meiner Meinung nach 1:1 zu. Wir haben Elle Fanning, wir haben McKenna Grace, wir haben auch Ben Wang again.
Mhm.
Und dann so in den Nebenrollen, um das Ganze so wirklich final serious zu machen, haben wir irgendwie Joseph Fiennes und Jesse Plemons, die halt unfassbare Schauspieler sind. Aber Hauptdarsteller ist natürlich Joseph Zada. Habe ich jetzt so noch nicht in Erscheinung treten sehen. Ja, also ich war nicht so pauschal abgeneigt, wie ich dachte, dass ich es wäre, als der Trailer angefangen hat.
Kurze Korrektur, du meinst Ralph Fiennes.
Entschuldigung, was habe ich gesagt?
Joseph.
Warum habe ich denn Joseph?
Was weiß ich, ich glaube, du hast hier gerade noch den Joseph Zada.
Ah, ja,
da. Wahrscheinlich da ein Verdreher oder doppelt.
Gut möglich, natürlich, Ralph Fiennes, Mann.
Ralph Fiennes spielt ja jetzt den Coriolanus Snow. Da hatten wir ja beim letzten Hunger Games hier Birds and Snakes, kriegt den Titel gerade nicht zusammen, hatten wir die Vorgeschichte. Und jetzt, das muss man ja sagen, spielt ja Joseph Zada, spielt jetzt den jungen Haymitch Abernathy, der in der Urtrilogie von Hunger Games von Woody Harrelson gespielt wurde. Jetzt ist aber meine Frage, brauche ich das? Weil ja, ich krieg seine Vorgeschichte, aber eigentlich ist seine Vorgeschichte auch nur, dass er in Hunger Games drin war.
Mhm. Und du weißt ja, was quasi, also wie es ausgeht, ne?
Das er
ist halt
gewinnt.
Immer so dieses das Konsequenzlose, ne, da dran. Wie siehe Game of Thrones ein Stück weit, wo hatten wir die Thematik auch, glaube ich, ausgiebig. Oder generell, was diese Prequel-Diskussion betrifft. Ja, ich weiß auch nicht.
Also sieht absolut wieder nach Hunger Games aus, genau wie es auch die Vorgeschichte hier Birds and Snakes war, nur dass wir es halt ein Stück weit jetzt an einem anderen Charakter erzählt bekommen.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob es das bringt, aber wir wissen auch, dass Birds and Snakes, jetzt google doch mal, wie das hieß, Mensch, nebenbei. Wir wissen natürlich auch vom letzten Film, ich glaube, was hat er eingespielt? 360 Millionen oder fast 400 Millionen. Also es war jetzt kein Überflieger, aber immer noch ein boxsolides Ratio aus Ausgaben und Einnahmen. Ich glaube, der letzte hat 100 gekostet und sie haben, ja, wie gesagt, 360 Millionen eingespielt.
The Ballad of Songbirds and Snakes.
Danke, das war der englische Titel und der deutsche wird dann dementsprechend.
I don't care.
Man muss aber sagen, warum sah der Trailer groß aus? Ich habe gerade nochmal geguckt. Man prognostiziert ein Budget von 170 bis 200 Millionen US-Dollar.
Ja, ist ja nochmal das Doppelte, ne? Wahnsinn.
Das ist der teuerste Hunger Games-Film seit dem dritten oder vierten Originalfilm mit Jennifer Lawrence.
Das kommt aber natürlich auch mit einer Menge Expectation dann.
Das ist viel Budget und wenn der letzte halt nur gerade so 360 eingespielt hat, bin ich,
Na, die versuchen das jetzt, glaube ich, tatsächlich, ich weiß auch, die versuchen jetzt hier, glaube ich, tatsächlich jetzt so mit ein paar Jahren dazwischen diese nächste Generation abzuholen und das so, ich glaube, so ein Stück weit vielleicht sogar zu resetten damit, das Universum.
Gut, ich kann die Bücher nicht beurteilen, aber eigentlich ist, glaube ich, so im popkulturellen Verständnis für mich verankert, Jennifer Lawrence, die Haupttrilogie, das ist das Ding, alles, was jetzt kommt, ist halt nur noch irgendwie die Kuh melken und ob das jetzt besser wird, I don't know, das werden wir halt wann irgendwann sehen, Alex?
Ja, am 19. November.
Das ist ja schon.
26.
Ach so, in einem Jahr, Alex. Mensch.
Ich bin auch schockiert, wie man so einen vollwertigen Trailer bekommt, um dann nochmal jetzt ein Jahr an der langen Hand
zu verhungern. Das ist krass, ja. Also ein Jahr im Voraus. Und der Trailer sah ja wirklich gut aus schon. Das ist heftig.
Okay. Aber vielleicht ganz gut. Gibt noch mehr Distanz zwischen den letzten Filmen. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Und damit machen wir langsam hier wieder die Kiste zu.
Mhm.
Und ich sage oder frage euch da draußen, wie ist denn eure Meinung zu Hunger Games? Wollt ihr noch 12 Teile haben oder sagt ihr, nee, jetzt aber mal Schluss, wenn die Lawrence dann nicht mehr mitspielt? Dann schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, folgt uns gerne auf Spotify und oder iTunes oder eurer hier Music Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wie es offiziell heißt. Also du, ich komme hier langsam schon irgendwie ins Schlingern. Ist es immer noch iTunes oder ist es mittlerweile Apple Music.
Nee, ist es die Podcast-App.
Ist ja
das
auch
ist nicht in Apple Music mit drin, aber ist egal.
Sucht uns überall, gibt uns 5 Sterne und gibt uns da auch nochmal Kommentare. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
Insert Podcast.
Und benutzt auch gerne immer den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann sich jeder und jede merken. Einfach mal suchen und freien Lauf lassen.
Finde ich gut. Von daher würde ich sagen, Vielen Dank an alle da draußen fürs Dranbleiben, Zuhören, wieder einschalten, alles davon.
Bis zum nächsten
Folge wird es ganz sicher geben. Dann gibt es hier die 222. Ich freue mich schon. Vielen Dank auch an dich, Herr Oberlehrer da drüben.
Oh, das wird eine harte Nuss dann.
Yes, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.